Krawall gebürstet oder was?
5 Sekunden zu früh.
Guten Abend zum linksdrehenden Radio an diesem wunderschönen Oktobertag. September. Septembertag.
Ja, letzte Sendung im September 2024.
Und das bedeutet ja, wie wir alle wissen,
507,
richtig. Siehste? No? Seriennummer 507 für die heutige Ausgabe des linksdrehenden Radios. Hallo Jule.
Hallo Krex.
Mach's gut, Jens.
Gut. Wir haben erst die 7. Sendung nach dem 500.
Ja, das lag ja daran, dass wir so viel Urlaub hatten.
Wir hatten ja viele Ausfälle.
Ach, viele so, Ausfälle ist das bessere Wort, oder?
Bestimmt 3 Ausfälle, ne?
3 oder 4 oder 5.
Hitzefrei. Stromausfall. Ne? Stromausfall, heute war Stromausfall bei Radio Blau. Ne? Habt ihr vielleicht gehört heute, 18 Uhr?
Habt ihr den Stromausfall gehört? Ja, genau so würde ich mir das auch vorstellen.
Wie hört sich eigentlich ein Stromausfall im Radio an?
Rat mal. Gewinnspiel.
Das geheimnisvolle Geräusch.
Wir können.
Achtung, wir imitieren mal kurz Stromausfall. Ah, das war's auch schon. Vielen Dank.
Da heißt das Lied?
Welches?
Stromausfall?
Das 423 Jahre geht oder so?
Ach so, die Symphonie von
Leonard Cohen ist es nicht.
Nee.
Okay,
der 433 geschrieben hat.
Das meine ich ja.
John Cage, aber die Symphonie, weiß ich nicht, wie die heißt.
John's Cage.
Ich meine aber 433.
Ja, die geht 4 Minuten 33.
Ja.
Ach so, dann habe ich das jetzt durcheinander gehauen.
Aber das verwechselst du vielleicht mit dem...
mit dem Opus Magnum.
Ja. Also,
aber ist das nicht Stockhausen, was da in der Schlosskirche?
Nee, das ist John Cage. Ach so. Ja.
Entschuldigung.
Ah, da habe ich ja ein Match. Also, und das geht einfach noch viele Jahre, Jahrzehnte, dieses Werk.
Und Jahrhunderte im besten Fall.
Und es kommt
mal sehen,
immer noch
wie lange
so
das Ding steht.
Ja, es kommt mal ein Gong. Es kommt
ein Orgelmäßig.
Ja. Ein Orgelei. Das kann auch mal länger.
Schön.
Ein Orgelwerk.
So, das war der Ausflug zu Arthouse. Mich fragte heute jemand, was Arthouse eigentlich ist.
Name, Adresse?
Da habe ich gesagt, das ist so wie 12-Tonmusik. Also ich habe 13-Tonmusik gesagt, aber...
aber 12-Tonmusik gemeint.
Ja.
Ja.
Das halte ich für einen gewagten Vergleich.
Jule hat soeben die 13-Tonmusik eingeführt. Naja, Jule hat interessante Hobbys. Viele wissen nicht. Ne?
Arthouse.
Aber als... Landtagsabgeordnete kann man ja auch viele andere interessante Dinge noch nebenbei.
11-Tonmusik. Ja, okay, das war unser Ausflug ins Nicht-Arthouse.
Wollen wir als erstes Lied was von Stockhausen oder andere 12-Tonmusik spielen?
Oh ja, gerne.
Gut, dann verabschieden wir uns schon vom Großteil der Hörer. Naja, gut.
Nein. Von unserer Hörerschar.
Hörerinnen. Wir haben ja trotzdem... Trotz der verschiedenen Ausflüge haben wir ja gute Themen vorbereitet.
Ja.
Na, erzählt mal, ich muss ja ein bisschen gucken.
Ich bin irritiert, weil das Telefon geklingelt hat. Nicht, dass sich jetzt jemand beschweren will über die Verhohnepieplung von...
13-Ton-Musik.
Irgendwas.
Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Was du immer gleich denkst. Das Telefon klingelt, da will sich jemand über mich beschweren.
Ja, das ist so die Einschüchterung, die hat gegriffen. Obwohl ich sehr schöne Erlebnisse habe, die das... Ach, egal, das können wir später nochmal, was?
Richtig.
Also, Ausflüge. Ins Sächsische machen wir wieder Ausflüge.
Ja.
Darauf ist Verlass.
Tatsächlich auch ins Parlamentarische, ne?
Richtig.
Ja, ist ja auch, es passieren ja auch gerade viele Dinge, ne?
Oh ja.
Ne? Was war die letzte Nachricht von heute quasi? CDU, BSW und noch eine Partei
brechen erstmal die Gespräche ab. Ja, brechen die Gespräche ab.
SPD, ne?
Jetzt gerade Headline in einer großen Zeitung.
In welchem Land?
Sachsen.
Oder vertagen ergebnislos oder irgendwie sowas, ne? Abbruch ist vielleicht das falsche Wort.
Ja.
Und in Brandenburg hat sich die CDU zurückgezogen und hat ganz klein laut gesagt, dass sie mit 12% keinen Regierungsauftrag sehen. Das soll jetzt mal die SPD mit der BSW allein machen.
Krass. Haben die eine Mehrheit?
Ja.
Ach so.
Ja, Brandenburg ist auch speziell. Das haben wir noch gar nicht. Unsere letzte Sendung, letztes Thema war ja vor der Brandenburg-Wahl. Ne? Haben wir über die Brandenburg-Wahl gesprochen. Die Ergebnisse sind da. Brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Ne? Wir machen es ja inzwischen, wissen ja alle heutzutage mit dem Internet und so, es wissen ja alle Bescheid. Ne?
Aber schon ganz schön ein Schock. Es gibt auch da diesen Ministerpräsidenten-Effekt, den Landesvater-Effekt.
der aber laut übereinstimmender Medienberichterstattung genau einmal funktioniert.
Nämlich?
Wie nämlich?
Bei dieser Wahl jetzt.
Ja.
Und viel diskutiert worden ist auch, das war in Sachsen schon ein Thema, in Thüringen vielleicht nicht so sehr, strategisches Wählen. Also es war auf jeden Fall klar ein Befund auch der Unterlegenen, dass es so ein Hinwenden zum wie heißt es, kleineren Übel gab. Mhm. Und der Woidke hat es, von der SPD hat es geschafft mit irgendwas mit 40, 30?
Nee, ja, 30, 10, 30, 32 Prozent oder so.
Und AfD 30, ja. Und über die Klinge gesprungen sind tatsächlich die Grünen und die Linke. Mhm. Also die Grünen noch sehr überraschend dann oder an dem Abend zu späterer Stunde. Mhm. Und die Linke schon relativ früh.
Wir können
das
aus
ist bitter.
Deutlich, regelrecht.
Ja.
Wir können aus Witz noch die Lobbyismusgruppe FDP erwähnen, die ja auch jetzt in Sachsen und Thüringen rausgeflogen sind. Also es ist rausgeflogen worden ja vorher, aber der hat es ja trotzdem. Lauf jetzt unter Sonstige.
Genau. Und netter Nebeneffekt, Campact, die ja in Brandenburg auch geworben haben, vor allem für SPD-Leute und auch eine Grüne in Potsdam, das ist nicht so richtig aufgegangen, aber es ist ja schon in Thüringen nicht aufgegangen. Da hatte nämlich Campact diese Kampagnenplattform für die Grünen geworben und die sind auch in Thüringen nicht ins Parlament gekommen. Also der Effekt von Campact ist offensichtlich doch eher beschaulich.
Auf Leipzig beschränkt.
Oder auf Leipzig beschränkt oder in Leipzig einfach... Gibt es diesen Campact-Effekt nur so gemischt irgendwie, ne?
Naja, ich würde halt eher sagen, es liegt halt daran, wer in diesen Campact-Verteilern ist und wer das alles mitbekommt. Und ich denke, dass die Zielgruppe, die da drin ist, halt durchaus Übereinstimmungen mit einem großen Wählerpotenzial im Westen von Leipzig hat und so.
Ja.
Und das ist vielleicht in Brandenburg insgesamt halt alles ein bisschen anders.
Das stimmt, ja. Das ist ja einfach flaches Land.
Ich weiß auch nicht, ob die überall, auch in Thüringen und Brandenburg, halt so Postwurfsendungen und sowas gemacht haben. Also wie da die Kampagne konkret aussah.
Ja. Bei den Grünen gibt es auf jeden Fall großes Gerappel. Gestern ist der Bundesvorstand der Grünen Jugend zurückgetreten und hat angekündigt, dass sie sich jetzt links organisieren wollen. Aber
ein linkes Projekt? Oder weißt du, welches, was gemeint ist?
Nein, weiß ich nicht. Aber mich hat es natürlich erinnert an die KPÖ, eine kleine Partei in Österreich, kommunistische Partei, aber eine reformierte Kommunistische oder moderne kommunistische Partei.
Da mit menschlichen Antlitz.
Da ist die Grüne Jugend Österreichs vor ein paar Jahren komplett übergetreten und hat eigentlich diese Partei noch mehr modernisiert und wieder so ein bisschen
reorganisiert,
ne? Sodass die jetzt zumindest kommunal so Erfolge einfahren konnten, eine Bürgermeisterin stellen in Graz und jetzt wird es spannend, am Sonntag ist dort, wie heißt das?
Nationalratswahl,
da wird es spannend, ob die KPÖ das über diese 5%, die haben auch 5%, ne?
Ja.
Ob die springen.
Springen.
Ich glaube, die Umfragen sehen nicht so gut aus, aber die haben auf jeden Fall krasse Achtungserfolge jetzt eingefahren, auch sind auch schon im Landtag in der Steiermark, glaube ich, vertreten.
Mittlerweile ist noch der grüne Jugendvorstand in Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zurückgetreten.
Ja, genau, jetzt die Rückbindung. Ja.
So wie der Bundesvorstand der Grünen an sich, also die beiden Bundesvorsitzenden, das stimmt natürlich nicht, sie werden zurücktreten im November beim Parteitag.
Aber nicht wegen einer linken Bewegung, in der sie jetzt mitmachen wollen, das ist eher so ein Grünen-Jugend-Phänomen. Und ob das jetzt sich so, das war der Faden, wie so organisiert wie in Österreich, bin unsicher, aber mal gucken.
Wusstet ihr, was die PDS-Jugend Sachsen vor 15, 20 Jahren mal gemacht hat?
Sich auf eBay versteigert.
Richtig, wegen Unzufriedenheit mit der Partei.
Mit der Mutterpartei.
Mit der Mutterpartei.
Und, wer hat geboten?
Unter anderem, glaube ich, die damalige Landesvorsitzende, Cornelia Ernst.
Ja.
Ach, gucke. Die eigene Partei hat zurück.
Ja.
Das war der Gag quasi.
Die Progressiven in der Partei haben uns zurückgekauft, haben die da zurückgekauft.
Damals,
Damals, als wir noch jung waren.
Mhm. Naja. Gut, das war's.
Der Sächsische Landtag hat zum letzten Mal getagt. In der nächsten Woche wird das erste Mal tagen.
Das ist ein schwieriger Satz.
Aber der alte Landtag hat nochmal getagt. Vor allem war der Grund, dass es einen Untersuchungsausschuss gab zur Fördermittelvergabepraxis. Bei dem Förderprogramm, darüber haben wir nämlich gar nicht so intensiv geredet, integrative Maßnahmen, Förderprogramm, was 2015 aus der Taufe gehoben wurde, von der damaligen Integrationsministerin Petra Köpping, heute Sozialministerin, noch Sozialministerin in Sachsen. Und mit dem Förderprogramm, also da muss man vielleicht schon nochmal sagen, ist die gesamte Landschaft von Inklusion, Integration, Teilhabe für Menschen mit Migrationsgeschichte, Landschaft in Sachsen komplett aufgebaut worden. Hatte zuletzt 5 Teile von Sprachmittlung, zivilgesellschaftlicher Arbeit, Integrationskoordinatorin, Berufsausbildungsprogramme. Also es war eine fette Richtlinie geworden, die auch richtig viel Geld hatte und hat große Verdienste gehabt, glaube ich.
Mhm. Ja. Und die ist aber noch,
genau. Die gibt es auch noch.
Die wurde aus dem Nichts quasi, genau, 2015 aus der Taufe gehoben und es waren Fragen offen. Ne? Es gab viel zu organisieren und viele Unklarheiten einfach.
Genau, ne? Und es war eine wilde Zeit. Also als so viele Geflüchtete.
Der wilde Westen der Förderung.
Nach Sachsen kam und quasi die CDU vorher gar nichts in dem Bereich gemacht hat und die Geflüchteten quasi im Wald gewohnt haben, muss man ja sagen, in irgendwelchen abgehalfterten Unterkünften. Das war dann schon ein Paradigmenwechsel.
Wie nennst du es Hochland? Aber und was? Aber sowas wie weltoffene Sachsen, gab es das da schon? Lief das parallel? Ist das oben drauf, drunter?
Das ist quasi ein anderes Förderprogramm, was ja eher die, ich sag mal jetzt unrein die antifaschistische Arbeit, also die Demokratiearbeit unterstützt hat. Ne? Aber den ganzen Bereich Geflüchtete, Migration hat dann integrative Maßnahmen aus der Taufe geholt. Weltoffene Sachsen gab es damals vielleicht kurz, ne? So, ich weiß es nicht. Da gab es doch den Stress um die Extremismusklausel, die sie genannt hat. Das war alles vorher. Hey, hallo.
Damals, als man sich noch über die Extremismusklausel aufgeregt hat.
Ja, das, was zur Folge gehabt hätte, dass man zum Beispiel bei der Deutschen Post, wenn man dort im Abo quasi Briefmarken bestellt, den hätte einen Vertrag hinschreiben müssen, wo die Post sich nochmal äußert und verpflichtet, dass sie keine extremistische Vereinigung ist, weil sie ja Geld aus dem Programm indirekt bekommt. Na, cool.
Cool.
Genau, und da gab es also offensichtlich den Abschlussbericht dieses sogenannten U-Ausschusses gestern und Kerstin Köditz war für uns,
im Landtag.
Unsere Reporterin Kerstin Köditz.
Die für uns, nein, die insgesamt für sich auch in diesem U-Ausschuss war, kann dazu berichten und das werden wir nach der Werbung nochmal anteasern und genauer hören, was da passiert ist, was man da lesen kann, wenn man das liest. Sind ein paar hundert Seiten, das ist jetzt liest sich jetzt nicht so weg.
Hast du seit gestern gelesen oder was?
Nee, ich habe neuralgische Stellen. Ich habe viel mit Steuerung F gearbeitet.
Oho. Hört lieber unser Interview.
Besser ist.
Was wir dann demnächst hören werden. Was? Ja, ja.
Mhm. Hallo.
Bis dahin hören wir...
Gurke im Wodka.
Nee, allein der Titel ist schon unglaublich kompliziert. Ich hoffe, es beginnt nochmal von vorne zu scrollen, aber ich befürchte nicht.
Wie der Untersuchungsausschuss, der hat auch einen ganz langen Namen.
Wir hören Stockhausen, ich kann schon mal.
Ja. Karl-Heinz Stockhausen mit Markus Stockhausen, ich vermute, es gibt eine Verwandtschaft. Und zwar den Tierkreis vor... Trumpet, jetzt hat's aufgehört. Ne, da geht's weiter. Und, also vor Trumpet und, ist auch weird, Origin, 9. Waage. Das muss man einfach, man muss es hören, um es zu verstehen.
Man muss es fühlen.
Schön war's. Also,
ja,
ich gehe nach Hause.
Ich fand nicht so schlimm. Da kann man doch mal rein.
Du hast dich auch unterhalten die ganze Zeit, oder?
Ja, dazu passt's.
Also ich höre jetzt
gequatscht.
Lass uns doch öfter mal bei Stockhausen reinhören. Gequatscht. Ja, ich war für 12. Musik war es jetzt wirklich sehr ergiebig. Ich würde nicht sagen, dass das 12. Musik war.
Aber auch keine Art
Haus. Muss ja auch nicht alles, was die gemacht haben, 12. Musik gewesen sind.
Kennst du von Tokotronic das Lied, wird man, was man furchtbar hasst, nämlich Cineast zum Kenner dieser fürchterlichen Streifen?
Ja.
Da kommt ein Name drin vor von dem Regisseur, hab ich gerade vergessen. Das sind, würde ich sagen, 10 Minuten Fenstereinstellungen. Da gab es aber den Begriff noch gar nicht.
Arthouse. Das ist kein Arthouse. Egal. Wir führen
das im Faxabruf weiter. Kerstin Köditz.
Wir sind doch hier keine Filmsendung.
Nee, das ist ja
Stellangschwätzchen. Wir können Lars mal einladen.
Gibt's wirklich genug Sendungen hier bei Radio Blau?
Ja, richtig.
Radio.
Filmriss. Ja?
Ihr hört übrigens Radio Blau.
DVD-Schwätzchen.
Das linksdrehende Radio. Ja?
Kerstin Köditz, Stichwort.
Ist bis gestern wahrscheinlich Mitglied des Landtages gewesen.
Dienstag.
Bis Dienstag. Jetzt also ganz offiziell nicht mehr, nach vielen paar 20 Jahren.
Dienstag.
Egal.
Sie war Mitglied, Teil des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung, ich hätte das wie die langer Text,
ja.
integrative Maßnahmen und Pipapo, ihr habt das vielleicht mitbekommen, da gab es auch so ein bisschen Berichterstattung darüber, dass dem vor allem dem Sozialministerium vorgeworfen wurde, es hätte da quasi sehr lax agiert bei Fördermittelvergabe und vor allem bei vielleicht sowas wie, wie sagt man dazu, nicht Abrechnung, ja, Berichten und bla. Das hatte auch krasse Auswirkungen. Ein großes Beispiel ist, glaube ich, der DSM, der Dachverband Sächsischer Migranten, der quasi aufgrund der Rückforderungen des Rechnungshofs quasi Insolvenz anmelden musste und dann, also es deswegen nicht mehr gibt. Aber eigentlich ging es auch noch ein bisschen was anderes und vieles mehr. Und wir haben mit Kerstin Köditz telefoniert und es gab eine, achso, wir müssten vielleicht vorbereitend schon mal diese Datei rumklickern, die ist jetzt im Downloads-Ordner.
Das ist Live-Radio?
Das ist alles live, das ist alles live. Ja, 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 ja. Und wir haben dich zuerst gefragt, was ist das eigentlich? Wie kam es dazu?
Wie kam es dazu, ja. Das hatte ja so eine eigentlich auch unrühmliche Vorgeschichte, muss man sagen.
Genau. Und genau, machst du nochmal Stopp und dann gucken wir mal, was sie auf diese erste Frage geantwortet hat.
Damals.
Voriges Jahr im Sommer tauchten die ersten Medienberichte auf, dass der Sächsische Rechnungshof sich die integrativen Maßnahmen, diese Fördermittel seitens des Sozialministeriums genauer angeguckt hätte und dass es da Probleme gab. Und hat dann die AfD sofort geschrien, Korruptionsaffäre, Skandal. Und hat damals schon angefangen, über einen Untersuchungsausschuss nachzudenken. Dann kam der Bericht vom Sächsischen Rechnungshof. Da waren viele Fehler seitens des Sozialministeriums aufgeführt. Frau Köpping hat eigentlich sofort dazu Stellung bezogen, hat Fehler mit eingeräumt, hat Konsequenzen gezogen, insofern, dass der verantwortliche Mitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt dann eben Staatssekretär abberufen hat lassen und alles war eigentlich aufgeklärt. Die AfD rief weiterhin, Untersuchungsausschuss, Untersuchungsausschuss, kommt damit dann dieses Jahr im Januar, legt dem Sächsischen Landtag einen Einsetzungsauftrag vor, der verfassungsrechtlich überhaupt nicht so machbar war. Die mussten im Endeffekt dreimal ihren Einsetzungsauftrag ändern. Der Verfassungs- und Rechtsausschuss hat sich damit beschäftigt, mit diesem Einsetzungsauftrag. Wir als Linke haben natürlich von vornherein gesagt, das geht so überhaupt nicht, weil von vornherein ging es darum, auch die Projekte, die Vereine, Verbände, die Träger von diesen Maßnahmen mit unter die Lupe zu nehmen. Und dafür sind eigentlich Untersuchungsausschüsse nicht da. Untersuchungsausschüsse haben zu gucken, welche Fehler hat die Staatsregierung gemacht, welche Fehler haben sozusagen Behörden gemacht, aber doch nicht, welche Fehler haben Vereine gemacht.
Das ist ja dann hoffentlich auch nicht passiert, also dass die Vereine unter die Lupe genommen wurden.
Leider ist es ganz anders gelaufen. Nachdem wir dann diesen Untersuchungsausschuss hatten, haben wir uns erstmal um Terminleisten geprügelt, also im übertragenen Sinne. Und Aktenanforderung, da stellten wir dann bei den Akten vom Sozialministerium und von der Sächsischen Aufbaubank relativ schnell fest, dass da haufenweise personenbezogene Daten enthalten waren, bis hin zu Arbeitsverträgen, Werksverträgen, die eben die Träger abgeschlossen haben. Und so weiter und so fort. Das war eine Katastrophe. Wir haben dann die Reißleine gezogen und die Akten konnten nur noch im Sächsischen Landtag selbst gelesen werden. Die Fraktionen mussten die Kopien, die sie digital bekommen hatten, löschen. Die Obleute mussten für ihre Fraktion auch dafür selber unterzeichnen, dass das wirklich alles passiert ist. Aber wir haben dann sehr schnell feststellen müssen, die AfD hat insgesamt 10 Zeugen, Zeuginnen benannt aus dem Bereich der Vereine und Verbände. Aufgrund der Terminleiste waren sie dann damit einverstanden, dass wir nur eine Zeugin aus diesem Bereich hatten. Das war die Geschäftsführerin vom Netzwerk für demokratische Kultur in Wurzen. Aber was dort auch in der Zeugeneinvernahme stattgefunden hat, das war unterirdisch. Da geht es wirklich darum, die Träger fertig zu machen und nicht die Behörden. Das ging so weit, dass Fragen gestellt wurden zur Wirtschaftlichkeit des Vereins, dass Fragen gestellt wurden, welche Landtagsabgeordneten haben schon mal Veranstaltungen bei ihnen besucht. Also insofern geht es der AfD an dieser Stelle komplett nicht nur um den Skandal und SMS korrupt und so weiter und so fort. Die zweite Hauptrichtung ist wirklich die Vereine, die Verbände, die Träger, die Initiativen fertig zu machen, auszuforschen, um, ich denke manchmal so, die machen schon ihre Adresslisten fertig für ihr Remigrationsprogramm.
Vielleicht können wir auf den einen Aspekt kurz nochmal näher eingehen, weil das, glaube ich, auch die Vereinslandschaft umgetrieben hat, nämlich, was du erwähnt hast, sozusagen Daten abzugreifen. Da gab es auch Wortmeldungen aus der Zivilgesellschaftslandschaft, dass sie das für sehr bedenklich halten, auch Arbeitsvertragsnehmerinnen und so weiter. Wie war das einzuschätzen und was ist da wirklich passiert an Datenoffenlegung?
Also das Problem bei einem Untersuchungsausschuss ist ja, dass wir als Untersuchungsausschuss die Behörden auffordern, uns Unterlagen zum Sachverhalt zu liefern. Und da haben die Behörden gesagt, ja, der Untersuchungsausschuss hat das Recht, alle Akten zu bekommen, so wie sie bei uns vorhanden sind. Da haben wir nicht das Recht als Behörde, irgendetwas vorzuenthalten. Jetzt war es aber auch so, dass zum Beispiel die Sächsische Aufbaubank uns gleich mitgeteilt hat, in den Unterlagen sind personenbezogene Daten enthalten. Bitte gehen Sie entsprechend fürsorglich damit um. Viele Vereine und Verbände haben sich auch an die Datenschutzbeauftragte gewandt. Das, was dort als Antwort gekommen ist, das hat mir ein Verein mal gezeigt, fand ich schon grenzwertig. Da hätte ich mir mehr Rückendeckung gewünscht. Und was dann weiter passiert ist, das Sozialministerium zum Beispiel hat uns als Ausschuss das nicht schriftlich mitgeteilt, dass eben personenbezogene Daten enthalten sind, sondern das sagte dann ein Vertreter der Staatsregierung mündlich in einer Ausschusssitzung. Ja, bei uns sind auch personenbezogene Daten enthalten. Bitte bedenken Sie das ganz einfach. Also insofern ist das ein Umgang, wo ich nur hoffen kann, dass in der neuen Legislatur, André Barth von der AfD hat ja angekündigt, dass sie das wieder auflegen wollen, diesen Untersuchungsausschuss, dass da von vornherein eine Lösung gefunden wird. Ich habe auch die Datenschutzgrundordnung immer so verstanden, wenn ich personenbezogene Daten weitergebe, dass ich eigentlich die Personen darüber auch informieren muss. Auch das ist ja nicht passiert.
Ja, du gehst davon aus, dass die AfD ihre Listen pflegt, was eine sehr, sehr unschöne Sache ist. Kannst du sagen, ob darüber hinaus sozusagen durch den Untersuchungsausschuss jetzt ein Schaden entstanden ist für die Zivilgesellschaft, für irgendwie diese Zusammenarbeit zwischen Ministerium und den Fördergeldnehmerinnen?
Also ich habe einige Gespräche geführt. Man ist natürlich sehr enttäuscht seitens der Träger, Vereine, Verbände und so weiter. Und wenn ich auch die Rede des AfD-Abgeordneten jetzt im Landtag mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, wie er wirklich dort übers Netzwerk für demokratische Kultur hergezogen ist, wie er die Geschäftsführerin dort in ein Licht gestellt hat, dass sie halt unfähig sei, keine Ahnung hat und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die machen schon einen großen Schaden. Und was weiter ja noch dazu kommt, ist einerseits die Enttäuschung, andererseits ist ja die Förderrichtlinie jetzt geändert worden und es schwebt ja immer im Raum das Neutralitätsgebot der Vereine, Projekte und sonst was. Also ich war schon sehr erschrocken, als ich bei der Zeugeneinvernahme eines Mitarbeiters, eines Beamten vom Sächsischen Rechnungshof feststellen musste, dass sie wirklich öffentlich zugängliche Quellen nutzen, um zu wissen, ob sich ein Verein politisch engagiert. Und wenn da gefunden wird, dass man irgendwie einen Demoaufruf gegen Rassismus mit unterstützt, na, dann ist man nicht mehr politisch neutral. Und wenn ich mir an der Stelle ja die Zielsetzung, wenn es um integrative Maßnahmen geht, wie kann ich Menschen, die zu uns kommen, integrieren? Wie kann ich ihnen Zugang zu unserer Gesellschaft bieten? Und den Leuten verbiete ich dann wiederum diesen Verein, sich gegen Rassismus zu äußern. Also das geht doch überhaupt nicht.
Nun ist der Untersuchungsausschuss abgeschlossen. Gestern am Donnerstag wurde im Landtag quasi die Abschlussdiskussion und Abstimmung darüber geführt. Kannst du kurz sagen, was die Erkenntnisse des Hauptberichtes sind und warum es zwei weitere Berichte gibt?
Na, bei Untersuchungsausschüssen ist es immer so, dass die Mehrheit einen Mehrheitsbericht schreibt und die Opposition eben abweichende Berichte macht, also in diesem Fall sowohl wir als Linke als auch die AfD. Aber das ist ein völlig normaler Vorgang. Entscheidend ist, ja, das Sozialministerium hat Fehler gemacht. Diese Fehler sind eingestanden worden, aber und es sind Konsequenzen gezogen worden, aber im Endeffekt werden jetzt die Träger mehr dafür bestraft als das Sozialministerium, sage ich mal, aus meiner Sicht. Und die AfD sieht weiterhin Korruption und so weiter und so fort. Das ist nicht verwunderlich, aber es ist ein völlig normaler Vorgang, dass es Minderheitenberichte gibt. Wir haben auch klipp und klar einige Vorwürfe, die im Bericht des Sächsischen Rechnungshofs drinstehen, zurückgewiesen. Also da stehen solche Behauptungen eben auch drin, dass Vereine in dem Bereich von Parteien gegründet worden seien. Dafür gibt es überhaupt keine Belege. Des Weiteren wird behauptet, Fraktionen hätten diese Vereine finanziell unterstützt. Das geht überhaupt nicht, das darf eine Fraktion gar nicht. Aber das steht eben alles so in diesem Bericht des Sächsischen Rechnungshofes drin und das geht überhaupt nicht. Und ich schätze mal, und das hat die Rede eigentlich von Valentin Lippmann von den Grünen gestern sehr deutlich gezeigt, dass hier genauer geschaut werden muss, welche Befugnisse hat der Sächsische Rechnungshof, wie weit kann er gehen. Ich sag mal, integrative Maßnahmen sind was anderes als eine Straßenbaumaßnahme zu fördern. Bei einer Straßenbaumaßnahme kann ich politisch neutral sein. Aber bei integrativen Maßnahmen kann ich das nicht. Und die Befürchtung, die ich ja für die Zukunft habe, dass es auch um andere Programme gehen wird, wie zum Beispiel das weltoffene Sachsen oder das Konzept Orte der Demokratie und Ähnliches. Ich glaube, hier kommt ein Untersuchungsausschuss auf den nächsten Sächsischen Landtag zu, wo wir uns alle warm anziehen müssen.
Ich würde vielleicht noch ein bisschen Rückblick, Ausblick machen. Es war ja nicht der einzige Untersuchungsausschuss, sagen wir mal vorsichtig. Wir haben ja öfter mit dir gesprochen über den NSU, über die NSU-Untersuchungsausschüsse in den letzten Jahren. Vielleicht können wir noch mal kurz zurückblicken, wie würdest du diesen Untersuchungsausschuss einordnen? Du hast schon so ein paar einen düsteren Blick in die Zukunft geworfen. Es wird wahrscheinlich nicht dabei bleiben. Genau, vielleicht kannst du mal kurz, also Untersuchungsausschüsse sind ein wichtiges parlamentarisches Mittel. Das kann man, glaube ich, feststellen, ne? Genau, aber vielleicht von dir nochmal so ein paar rückblickende, einordnende Worte fände ich gut.
Also ich habe mich ja gestern auch im Sächsischen Landtag entsprechend geäußert. Dieser Untersuchungsausschuss war reinweg politisch motiviert. Er sollte während des Wahlkampfes stattfinden und so weiter und so fort. Wenn ich überlege, wie viele Untersuchungsausschüsse wir in Sachsen bereits hatten und welche Gegenstände die hatten, jetzt eben wurden die beiden NSU-Untersuchungsausschüsse angesprochen, Da ging es wirklich darum, welche Fehler haben Behörden gemacht, welche Fehler liegen bei der Staatsregierung und so weiter und so fort. Aber in der letzten Legislatur hatten wir zwei Untersuchungsausschüsse durch die AfD, die beide überhaupt nichts damit zu tun haben. Also der erste Untersuchungsausschuss musste sich damit befassen, warum die AfD zu blöd ist, ordentliche Listen für die Landtagswahl 2019 aufzustellen. Und wenn ich zurückdenke, die korruptiven Netzwerke in Sachsen, wo es um Verfassungsschutz, Polizei, Justiz ging, wo oder den Mülluntersuchungsausschuss, wo es darum ging, dass doch italienischer Müll bei uns gelandet ist, obwohl wir eigentlich die Kapazitäten und so weiter. Und dann eben die beiden NSU-Untersuchungsausschüsse. Ich sage ganz einfach, da ging es um das Behördenversagen beim Untertauchen von Rechtsterroristen, die im Laufe von mehreren Jahren Menschen umgebracht haben, Raubüberfälle begangen haben, Anschläge verübt haben. Und jetzt muss ich mich damit auf Antrag der AfD halt einmal damit beschäftigen, wie stellt man eine Landesliste zu den Landtagswahlen auf? Oder jetzt darf ein Verein sich politisch äußern oder nicht? Und insofern, ich schätze dieses Mittel der Opposition, Untersuchungsausschuss. Aber das, was ich jetzt erlebt habe, wenn man dieses scharfe Schwert für Eigeninteressen einfach nur noch benutzt, wo es gar nicht darum geht, irgendein Behördenversagen oder wo Menschenleben eben damit konfrontiert war. Also das, ich glaube ganz einfach, so wird dieses Mittel kaputt gemacht.
Tja, danke für die Einschätzung. Vielleicht eine allerletzte Frage. Auch vor dem Hintergrund dessen, was da jetzt passiert ist mit dem Untersuchungsausschuss, du hast geschildert, was die Zielstellung der AfD war, was der Rechnungshof gemacht hat. Was wäre so deine Empfehlung auch vor dem Hintergrund deiner Erfahrung in diesem Bereich? Wie können Akteure, die jetzt so sehr gebraucht werden wie, ja, wie noch nie, ist Quatsch, weil es braucht sie immer, die antifaschistischen, die Akteure, die für Offenheit und Solidarität einstehen. Aber was kann man sozusagen jetzt Schlussfolgerung, was zu tun ist, auch für diese Akteure, für die Zivilgesellschaft?
Also da wünsche ich mir ganz dringend eine Menge Solidarität untereinander. Ich fand es gut, dass die Geschäftsführerin vom NDK bereit war, als Zeugin auszusagen, damit wir wirklich für den nächsten Untersuchungsausschuss ein Gefühl haben, wie geht die AfD mit diesen Vereinen, Projekten und so weiter um. Dass es so schlimm wird, hätte ich im Vorfeld gar nicht gedacht. Und jetzt denke ich ganz einfach und hoffe ganz einfach, dass sich wichtige Träger zusammenfinden und bereits jetzt überlegen, wie wollen wir damit umgehen? Nehmen wir hier auch Geld in die Hand, sage ich jetzt mal, um das alles prüfen zu lassen? Ist das überhaupt rechtens, dass wir hier sozusagen ausgeforscht werden? Also hier wünsche ich mir ganz einfach die Solidarität unter den Trägern und nicht, dass sich vielleicht manche hinstellen, oh Gott sei Dank, mich hat es nicht erwischt. Es kann, glaube ich, jeden treffen. Und da ist eine Abstimmung aus meiner Sicht, dadurch, dass es gestern öffentlich angekündigt worden ist, dass man einen solchen Untersuchungsausschuss nochmal möchte, sollte die Trägerlandschaft sich verständigen, wie sie damit umgeht, sich gemeinsam Kraft geben, gemeinsam überlegen, wie geht man damit um und sich jetzt schon eine Platte machen, was das heißt. Es ist auch die Frage, ob man jetzt zukünftige Fördermittelanträge viel stärker anonymisiert und so weiter, um Daten eben nicht einfach den Behörden zu überlassen. Auch das ist eine wichtige Geschichte. Und zuletzt wirklich hoffe ich ganz einfach, dass in der Zusammenarbeit, so wie die Regierung vielleicht aussehen wird und Linke und Grüne in der Opposition sitzen, dass es hier ein solidarisches Miteinander auch mit Grünen und Linken an dieser Stelle gibt.
Vielen Dank, liebe Kerstin, auch für deine langjährige Arbeit.
Ich habe zu danken. Viel Erfolg. Tschüss.
Kerstin Köditz war das aus dem Untersuchungsausschuss mit einem sehr langen Namen, der jetzt zu Ende ist. Mhm.
Mhm. Wir nutzen die Gelegenheit und gratulieren Kerstin zur Teilnahme an diesem Untersuchungsausschuss.
Und zur Teilnahme am Landtag.
Und zur Teilnahme am Landtag, genau. Die hat nämlich nicht verlängert.
Ja. Richtig, man muss nämlich immer verlängern rechtzeitig, sonst fliegt man raus. Das ist so in der Politik.
Ja. Immerhin, was, 23 Jahre?
Scheint so.
Also NPD miterlebt, jetzt AfD volle Kanne miterlebt, aber BSW erlebt sie jetzt nicht mit und ist darüber auch, glaube ich, ganz erleichtert. Und hat Maßstäbe gesetzt, glaube ich.
Immer als Sprecherin für Antifaschismus.
Genau.
Unter anderem.
Unter anderem. Ja.
Mhm. Genau.
Stabile linke Kämpferin im Parlament und sie hat uns dann auch nochmal gesagt, dass sie natürlich weitermacht. Mhm.
Nur halt nicht mehr im Parlament.
Genau.
Danke, Kerstin.
Danke.
Und da ich endlich eine Band gefunden habe, die Peter Punk heißt, hören wir jetzt ein Lied von Peter Punk.
Noi siamo i figli di rapper canazzo, dei fenomeni nati dal web, ammaliati da ogni momento, ma in fondo noi siamo i cataprati di Vipre.
Vielen Dank, Peter Punk.
Der geneigten Hörerin wird es nicht entgangen sein. Teile des Textes dieses Titels von Peter Punk waren in Italo-Sächsisch ausstaffiert.
Achso, es war Italo-Sächsisch?
Ja, ja, ja. Das spricht man nur in einer ganz bestimmten Region in der Nähe von Parma.
Schinken.
Parma.
Ja. Entschuldigung, es wird nicht besser.
Nee, habt ihr Portugal mitbekommen, dass da jetzt ein 20-Euro-Ticket geben wird, was auch für den Fernverkehr, allerdings nicht für ICEs, aber trotzdem für ICs und so, gelten wird?
Ja, Mitte links regiert, oder? Kann man das so sagen? Immer noch?
Ja, es gab ein bisschen so ein paar Rechtsstimmen bei der letzten Wahl, aber immer noch äußerst stabil und Portugal hat irgendwie immer so ein, die wechseln immer so ein bisschen, also irgendwie seit 1990 ist das immer mal so, mal sehr links, sozialistisch etc. Ja. Dann wieder mal eine Koalition mit, was wir CDU nennen würden. So. Und dann driftet es so in die sogenannte Mitte. Ja. Dann wieder links. Aber ja, jetzt ist gerade halt wieder ein bisschen mittiger, wenn man das Hufeisen bemühen möchte.
Und trotzdem so eine stabile Maßnahme.
Ja, ne, also zumal das portugiesische Eisenbahnnetz ähnlich im Arsch ist wie das deutsche.
Aber die Leute sind wahrscheinlich stark darauf angewiesen, oder? Oder haben, ja, auf so.
Na, sag den Satz mal in Deutschland.
Nahverkehr, nee, Fernverkehr ist es dann, ne? Nah- genau. Und Fernverkehr.
Ach. Nahverkehr gilt wohl nicht mit diesem Ticket, interessanterweise.
Na toll.
Aber das hängt sicherlich.
Na toll.
Naja, gut, dann sag ich nicht
mehr. Doch, bitte?
Nee, wir sind jetzt auch keine Eisenbahnsendung.
Aber das hättest du gerne,
wir
oder?
Wir sind so viel heute. Warum nicht auch kurz eine Eisenbahnsendung?
Genau. Tut. Jens hat auch eine eigene Rubrik, die heißt...
Oh, Carola-Brücke.
Ich wollte dir eigentlich was Gutes tun, weil du letztes Mal...
Meine Rubrik heißt, so wie unser Tagesmotto seit 2 Wochen, Nadel und Ronny siegt.
Genau. Mhm. Und welche Neuigkeiten gibt's denn?
Wir blicken auf das Brückengeschehen in der Landeshauptstadt.
Es ist illustriert.
Richtig, ihr könnt ab jetzt per Faxabruf Aufkleber bestellen, nämlich wo die abgebrochene Carola-Brücke endlich wieder ein Nadel und Ronny Graffito zeigt, nämlich dass Nadel und Ronny siegt Graffito, denn Nadel und Ronny haben ja über die Brücke gesiegt. Mhm. Nach der Entfernung des Graffitos ist ja die Brücke eingestürzt. Das hatten wir vor 2 Wochen festgestellt.
Das Bestellfax geht zufrieden an 0341 308 1200.
Es wird jetzt einfach überquellen.
Ja, sicherlich, ist ja ein Fax.
Wir versenden genug Papier drin. Wir versenden Pakete mit 5 Stickern per Nachname an, das müsst ihr sagen.
Oder falls ihr schon holt euch das ab.
Falls ihr bei Thomann schon mal ein Gitarrenpick bestellt habt, dann wisst ihr, wie groß die Verpackung sein wird für die 5 Sticker.
Viel Spaß, genau. Ja.
Juli interessiert sich ja immer, ne, fürs Brückengeschehen.
Ja, ja.
Es wird ja jetzt tatsächlich wieder sozialpolitisch interessant, weil der Abriss der Brücke ja jetzt zur Folge hat, dass man in Dresden irgendwie ein bisschen Geld einsammeln muss, um die Brücke wieder, also um eine andere Brücke wieder hinzubauen, ne? Und wer... Genau. Und bei wem wird's Geld eingesammelt, Jule?
Nee, das ist, ich glaube, die Carola-Brücke wird jetzt zum Sinnbild dafür, dass man kein Geld für sozialpolitische Maßnahmen ausgibt. Der Städte- und Gemeindetag hat mit großer Wehr sich eingesetzt, dass der Landtag bitte kein Kita-Moratorium beschließt, weil das kostet ja Geld, weil da mehr Geld ins System rein soll, obwohl die Kinder zurückgehen, und hat dafür sozusagen als
Die Kinder gehen zurück.
Ja, die Kinderzahl sinkt und das Geld soll trotzdem stabil bleiben. Das kostet einfach so ein paar Millionen, zweistellig sogar, das Land. Und der SSG, Stadt und Gemeindetag, hat gesagt, ne, also das geht ja überhaupt nicht. Erstmal muss hier die Carola-Brücke. Also hat quasi die Brücke gegen
die Kinder.
Die Kinder ausgespielt.
Aber unsere Kinder. An dieser Stelle muss man.
Und das wird jetzt oft passieren, denke ich.
An dieser Stelle muss man, glaube ich, auch einfach immer wieder sagen: Sachsen hat mit Abstand den beschissensten Betreuungsschlüssel, ne?
Ja.
In den Kitas.
Genau.
1 zu 12 ungefähr, ne?
Im Kindergarten und
eine Betreuungskraft auf 12 Kinder.
Im Hort ist es noch krasser: 0,9 auf 19 oder 20. Das ist krass, ne? Ja, wirklich, ist ganz hinten dran. Und dieses Kita-Moratorium, was der Landtag am Donnerstag wirklich beschlossen hat, wird das überhaupt nicht ändern. Das ist so ein bisschen Luft zum Atmen, aber ja.
Genau, es gab Kundgebung zum Thema. Man wartet drauf, dass mal was passiert.
Genau.
In Kitas ist, glaube ich, auch dauerhaft hier die Ampel, ne? Es gibt so eine Ampel inzwischen für die Zustände. Bei Rot kann eigentlich zugemacht werden, aber ja, wahrscheinlich passiert das viel zu selten. Ne?
Wegen da Personalnot, ja. Genau.
Ja, ne? Ja, genau.
Richtig.
Genau, der Personalschlüssel zu schlecht ist. Also wenn zu wenig Personal vorhanden ist für die vorhandenen Kinder, dann springt die Ampel auf Rot intern und dann könnte man eigentlich die Einrichtung vorübergehend schließen. Was, glaube ich, würde wahrscheinlich viel zu selten passiert.
Passiert zu selten.
Als dass sich politisch irgendwas ergeben würde daraus. Viel
eher betreuen dann halt sehr weniger, sehr viele.
Das führt weit weg von der Brücke, ne? Aber wir sind ja ein Polizmagazin. Aber
ich kann zur Brücke noch sagen, ich habe noch einen schönen populistischen Take, zu dem ich stehe. Zum Beispiel in Berlin kennt ihr diesen geplanten Ausbau der A100. Völlig geile Geschichte, da einmal durch Berlin durch, dass
durch man jetzt endlich mal durch.
Stadtautobahn macht. Das kostet mindestens 1,8 Milliarden Euro, dieses Fleckchen, also diese paar Kilometer Autobahn sozusagen.
25 Millionen der Meter oder irgendwie so völlig absurde Zahl. Ist, genau, das war jetzt,
Ich weiß
nicht mehr ganz genau, aber irgendwie unfassbare Zahl.
Und ich glaube zum Beispiel beim 49-Euro-Ticket fehlten jetzt 1 Milliarde oder so in der Finanzierung. Ach, ne?
Autobahn. Krasse Scheiße, ja. Es ist wirklich, ne?
Sonst werden in Dresden nur schöne Sachen weggespart, ne? Zum Beispiel der wie auch immer geartete Ausbau des Fernsehturms, ne? Da war ja früher ein Restaurant drin, da oben auf der schönen Drehscheibe und so.
Wo ich noch eine Menükarte habe.
Viele wichtige Persönlichkeiten des Dresdner öffentlichen Lebens engagieren sich für den Fernsehturm, zum Beispiel der beliebte Fascho Uwe Steimle. Naja, da bricht sicherlich viel Herzblut weg am Fernsehturm. Dieses Projekt wird zurückgestellt zugunsten der Carola-Brücke.
Ne? Ach, ich wollte gerade fragen, wo der Zusammenhang ist.
Der Zusammenhang, aber okay. Wir sind ja in der Brückenrubrik.
Es war ja auch mein Herzensprojekt, wobei ich ja ich wollte es ein bisschen anders aufziehen. Ich wollte, dass der Fernsehturm zwar erhalten bleibt, aber einmal abgetragen wird und auf dem Altmarkt wieder aufgebaut wird.
Und zwar
ja.
Oder auf der Frauenkirche oben auf die Spitze drauf.
Da habe ich aber gehört, dass es statisch ein Problem ist.
Ja, naja, da muss man ein bisschen was machen, sicherlich. Naja, vielleicht kommt es ja auch bis dahin dann doch noch zum Wiederabriss der Frauenkirche. Das ist ja ein Projekt, was wir schon seit vielen Jahren unterstützen, hier auch mit dem linksdrehenden Radio aktiv.
Und was Geld bringen würde.
Was Geld bringen würde, genau. Und vielleicht werden jetzt noch viele andere Dinge in Dresden wieder weggerissen zugunsten der Carola-Brücke. Ich wäre dafür. Können wir kurz abstimmen? Gut. Ja,
aber
wir haben ja ein klares Votum.
Ich war ja dann quasi Sensationstouristin an dem Tag der Abtragung. Und
du warst nicht die Einzige, ne?
Da waren viele Menschen und da kursierte natürlich so die Idee, warum man das jetzt nicht verkauft, so diesen Steinrest.
Den Beton oder was?
Naja, die abgetragenen Steine.
So wie damals bei der Frauenkirche?
Wie bei der Berliner Mauer.
Jeder zweite Dresdner, jede zweite Dresdnerin hat ja so eine Armbanduhr. Neben so ein ganz kleiner, so ein, weiß ich nicht, was.
Frauenkirchen.
Es gibt nicht vergleichbar kleines. So ein Streichholzkopf, großes Stück Stein von der Frauenkirche eingelassen ist. Echt? Konnte man damals, um die Frauen die wieder einmal in der Frauenkirche zu unterstützen, konnte man sich also so eine Armbanduhr zulegen.
Für die Carola-Brücke gibt es so eine Idee.
Das wäre so ein Stück Beton. Scheiß Uhr. Warum nicht?
Das
muss dann aber auch so ganz, also so eine ganz, also eine Uhr bescheidener Qualität sein, würde ich sagen.
Aber wahrscheinlich hat es nicht so eine Bedeutung, ne? Ist nicht so bedeutungsvoll aufgeladen.
Ja. Ja, ja. Aber ja. Hatten wir das vor 2 Wochen schon, dass es schon eine Initiative gibt zum historischen Wiederaufbau der Carola-Brücke zum Stand von 1273 oder so?
Das macht Sinn.
Ja, ja. Das wäre übelst sinnvoll. Die ist glaube ich, ein Viertel so breit wie die Carola-Brücke. Ja. Das würde übelst gut. Ja,
da passt eine Kutsche drauf.
Kann man eine, also Fahrradbrücke machen, oder?
Genau. Oh. Ja. Und da sind die Dresdner ja immer die Ersten. Die rasten ja kaum aus, wenn sie mal kurz auf dem Blauen Wunder so einen Verkehrstest machen müssen.
Ach, herrlich.
Sehr schön, ja. Gut.
Da haben wir Verkehr, Brücke und Fernsehturm, alles abgehandelt. Bin ich froh.
Zack, ne? Zack.
Ich hätte noch einen Eisenbahntipp. Es gibt einen Eurocity, der fährt nach Leipzig jeden Abend von Dresden. Und da ist ein ungarischer Speisewagen, ganz hervorragend, mit frisch gezapftem Bier. So, das war die Rubrik Eisenbahn.
Was für ein gezapftes Bier?
Naja, ein tschechisch-ungarisches, whatever.
Ungarisches Bier. Ja?
Bitte? Na? Wir wollten gucken in andere Länder und Brücken. Na, so ist es im Radio, Stille.
Andere Länder und Brücken?
Naja. Thüringen.
Ach so, was ist mit den Brücken in Thüringen?
Ja, die sind auch...
Die sind jetzt sozialistisch erneuert, alle in den letzten Jahren, oder?
Ja, Thüringen hat jetzt einen Alterspräsidenten der AfD im Parlament rumsitzen. Der hat, glaube ich, der hat mal wieder für ein Novum gesorgt, also für einen unglaublich peinlichen Auftritt. Mhm. Also die Landtagssitzung konnte nicht fortgeführt werden, weil er einen Tagesordnungspunkt nicht ordentlich behandelt hat, so dass jetzt der Thüringische Verfassungsgerichtshof damit beschäftigt ist. Und die Kommentatoren sind sich einig, Faschisten machen, was Faschisten eben machen. Zum Beispiel den parlamentarischen Betrieb.
Und man muss halt
lahmlegen.
Ja. Und man muss halt natürlich auch dazu sagen, auch wenn wir jetzt darüber reden, es war halt nie überraschend. Mhm. Also im Sinne von, na klar, wie die konkrete Ausgestaltung aussieht etc., wie der Typ sich benimmt, weißt du halt vorher nie. Aber es gab ja schon im letzten Dezember gab es einen Gesetzesentwurf in Thüringen, der genau das verhindern sollte, was da jetzt CDU passiert ist. Mit dem geilen Mördersatz, wie ich finde, jetzt in einem Interview neulich, da hat die CDU gesagt, dass sie sich das nie ankreiden lassen, dass sie das damals nie unterstützt haben im Dezember, weil da hatte man die akute Gefahr noch nicht. Da muss ich sagen, da muss man drauf kommen, so auf so eine Antwort.
Ja. Das war ja damals noch völlig unabsehbar, was zu so einer Wahl alles passieren kann.
Genau. In Brandenburg wurde auch rumgewählt. Aber das hatten wir jetzt am Anfang schon, ne? Aber ja.
Oder vor 2 Wochen, aber ist ja egal. Na, erzähl mal.
Nee, es gibt ja eigentlich gar nichts Neues, wenn ich recht überlege.
Ja, da ist die Situation total verfahren, oder? Da gibt es einfach rechnerisch keine richtigen Mehrheiten, jenseits der AfD, nur mit Linker und CDU zusammen, oder? Sehe ich das richtig?
Ich glaube. Ich tue sofort Fake-Berlinern wegen Brandenburg.
Ja.
Ich glaube.
Also mal gucken, aber ich glaube, in Thüringen haben die richtig viel Zeit mit der Regierung. In Sachsen muss das dann schon im Dezember, glaube ich, stehen, sonst Neuwahlen.
Was macht eigentlich dein Lieblingsprojekt, die Grenzkontrollen, was wir vor 2 Wochen ja auch kurz, na, zumindest erwähnt hatten?
Na, die kontrollieren so rum, aber wie ich so gehört habe in einem anderen Podcast, sind das weiter Stichprobenkontrollen und es führt natürlich zu dem es führen muss, zu Staus an den Grenzen. Und es wird viel verkündet über große Zahlen von unerlaubten Einreisen. Aber eigentlich hat sich nichts verändert. Die Leute, die sagen, sie wollen Asyl suchen, werden irgendwie in die Ausländerabfertigung gebracht, in irgendeine Behörde und dann verteilt. So, ne?
Und dazu gab es ja dann noch einen kleinen Leak, glaube ich, den der Spiegel offline gemacht hat. Der Spiegel, wie sagt man, populär?
Öffentlich?
Publik gemacht hat. Dass es so eine Art Zettel gibt, den die Bundespolizei an aufgegriffene Migrantinnen oder vielleicht AsylbewerberInnen in Spee verteilen. Und da gibt es dann also so eine Auswahlfeldbox, Multiple-Choice-mäßig. Also warum man nach Deutschland einreisen will, wird sich Familie besuchen, Arbeit suchen, Urlaub, keine Ahnung. Es gibt aber nicht Asyl als Grund sozusagen. Und wenn du da irgendwas ankreuzt davon,
bist
du raus automatisch, weil du kannst, also du hast nicht als erstes Asyl gesagt und es wird ihnen aber sozusagen auch nicht erklärt bei Aushändigung des Zettels.
Das ist natürlich,
dass das eine extra Option natürlich wäre, das zu sagen. So, das war ganz interessant. Mir passt zu Deutschland, finde ich, ein Zettel und so, aber ja.
Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast Lage der Nation kennt. Die sind da irgendwie nach Frankfurt-Oder gefahren. Also haben da auch hier Aufnahmegerät angehabt und haben so ein bisschen geschildert, wie das dann ist, wenn jemand zurückgewiesen wird. Dem wird halt gesagt, das geht nicht. Dann geht er zurück und der geht dann halt an den nächsten Punkt und versucht das wieder. Also das klang alles sehr entspannt. Das klang jetzt nicht wie hier, die stehen mit Prügelkanonen da. Prügelkanonen,
das kennen wir ja das.
Und jagen die Leute in die Flucht oder so. Aber das kann, das ist natürlich da, wo sie hingeguckt haben. Und da ist ja Slubice, das ist ja auch so sehr belebt dort, ne? Das ist jetzt keine grüne Grenze oder im Wald oder so.
Aber waren da nicht jetzt auch schon längere Grenzkontrollen?
Ich meine, genau, da waren Grenzkontrollen. Also muss man sagen, an der Ostgrenze, Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, waren Grenzkontrollen.
Schon länger.
Mhm.
Genau. Und jetzt
seit anderthalb Jahren, glaube ich.
Und so richtig neu ist ja jetzt quasi eher zu Frankreich, Benelux etc.
Genau, ja.
Und da ist wohl auch Highlife.
Ja.
Vor allem in Niederlande sind wirklich sehr froh und bedanken sich sehr. Aber insgesamt, es kommt, glaube ich, richtig scheiße an im europäischen Kontext. Vielleicht eher aus sehr einfachen Gründen, Stichwort Arbeitspendelei etc. Aber ich habe noch von keinem angrenzenden Land gehört irgendwie jetzt in so einer Presseschau. Jo, coole Idee, mach mal mit, das ist ja wirklich eine schöne Sache.
Ja. Sie dürfen es eigentlich nur 6 Monate machen, eigentlich auch nur, wenn die innere oder öffentliche Sicherheit
Notlage. Genau
und Ordnung irgendwie gefährdet ist, was gar nicht der Fall ist. Es gibt ja auch EuGH-Urteile. Das ist so absurd, wie Ordnung und Recht einfach mit den Füßen getreten werden, wenn es passt, ne?
Ja. Ja, aber es ist halt auch dumm im Prinzip der EU, dass es halt ohne Sanktionen sozusagen einfach weiter machbar ist, offensichtlich.
Ja, genau. Zeigt wenig, wie wenig.
Es geht da, glaube ich, wie immer um so eine gefühlte Ordnung, ne?
Ja, genau.
Also, erinnert mich dran, wie nach der Wahl in Thüringen, also im Rahmen der Wahl in Thüringen, habe ich einen Bericht gehört auf MDR. Der MDR war auf dem Lande in Thüringen und dort haben die Leute tatsächlich sowas gesagt wie, naja, hier bei uns im Dorf geht's ja noch, aber in Jena, da, also die werden überflutet. Und wenn man die Leute in Jena fragt, also ich glaube, die haben keine größeren Probleme. Die gehabt vielleicht, also was diese Sache angeht, ne?
Ja,
Ich
habe so Familienteile in Brandenburg und bei einem letzten Gespräch hieß es da irgendwie, die letzte Kneipe im Dorf, die wird dann auch zumachen, wenn die ukrainische Lebenspartnerin von dem Eigentümer dann in Rente geht. Mhm. Und da fragt man sich, aber es gibt doch hier auch Leute oder es gibt ja auch Geflüchtete oder so, aber das ist dann wieder, das wird überhaupt nicht zusammengeführt, ne? Und die letzte Kneipe schließt und ach, alles so traurig, keine Menschen, aber es gibt ja eigentlich, naja.
Ich habe gestern einen YouTube-Kanal entdeckt, das erzähle ich aber später.
Man kann cool. Man kann anteasern, es gibt auch Widerstand, also bei den Grünen haben wir schon gesagt, die grüne Jugend, aber auch in der SPD gibt es irgendwie so eine Unterschriftensammlung.
Jetzt geht's los.
Genau, und am Sonntag wird in Leipzig demonstriert, 15 Uhr ab Südplatz, eine Demonstration, die genau diese Grenzschließungsthematik, die sozialrechtlichen Verschärfungen, das Aushungern von Dublin-Geflüchteten, Bezahlkarte, alle Schweinereien quasi so auf der Agenda sich nimmt und so richtig hier eine Kampfansage macht.
Richtig.
15 Uhr ab Südplatz.
No. Gut. 2,5 Minuten haben wir noch.
Gibt's noch was zu sorgen?
Also momentan herrscht noch Zorrofest. Wer jetzt losläuft, könnte es noch knapp schaffen.
Geht nur bis 10, ne?
Wir dürfen auch nicht sagen, wo das ist.
Nee. Halt ich auch für gefährlich, ja. Morgen ist Safe Abortion Day, also ein Tag, wo das Recht auf Abtreibung stark gemacht wird in Leipzig. Kann man auch sagen, ab 11 Uhr auf dem kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz wird dort demonstriert.
Was ist denn der kleine Wilhelm-Leuschner-Platz?
Das ist der, wo man nicht im Nirvana steht. Es gibt den großen, wo hier zu Weihnachten dann dieses Zelt aufgebaut wird, wo man so Erlebnisgastronomie machen kann. Habe ich noch nie gemacht.
Da, wo das Bullying-Gelumpe ist?
Ja, genau. Ah. Und der Kleine ist an der S-Bahn-Haltestelle. Ja. Also da. Aha.
Ja. Was willst du auch mit Tomaten an der Erlebnisgastronomie? Also.
Wart ihr schon mal Erlebnisgastronomie?
Wenn man die ganz geschickt an.
Das heißt irgendwas mit Gans, ja.
Ach so, ja, ich weiß es
nicht. Gans oder Glanz.
Da wird dann so ein Krimi aufgeführt und so. Und
Bruno Gans, ja, keine Ahnung.
Das schließe ich aus.
Ja, ich schließe es auch aus.
Ganzes Gans.
Eine ganze Gans.
Da müsst ihr auch wissen. In diesem Sinne.
Noch drei Takte, ja? Ein Dreitakter.
Wir machen noch einen Dreitakter.
Na, ist gut.
Ja.
Alles klar.
Meint er.
Bis in zwei Wochen.
Tschüssi.
Linksdrehende Radio verabschiedet sich. Bis dahin.
Hallo.
Gute Nacht, Sachsen.
Gute Nacht.